Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge unseres Podcasts Power of Color. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben, wird es uns jetzt wieder regelmäßiger zu hören geben. Seid dabei, bleibt dabei. Heute beschäftigen wir uns in dieser Folge ganz besonders mit der Weiblichkeit von nicht weißen Frauen. Wir werden das Beispiel von Caster Semenya, der Hochleistungssportlerin, nehmen. Genau, und starten mit der Folge.
Ja, also ich freue mich total, dass wir heute drüber reden können. Wir haben ja schon in vergangenen Folgen ab und an drüber gesprochen. Das ist immer so ein bisschen aufgegriffen, weil das ja auch schon auffällt, ne? Also so, wenn wir über Frauen, Finter, Intersektionalität sprechen, dass da halt einfach verschiedene Kriterien auf verschiedene Ethnien halt auch einfach zutrifft. Und wie du schon meintest, wir hatten irgendwie jetzt diese Woche über den Fall von Caster Semenya gesprochen, die eine Leistungssportlerin ist, ich glaube eine Langläuferin. Und da geht ja schon seit mehreren Jahren eine Diskussion über ihre Teilnahme bei sportlichen Events, also auch bei den Olympischen Spielen. Und die ist auch sehr erfolgreich. Und was da vielen Leuten halt aufstößt und vor allem auch vielen sportlichen Kommissionen ist die Frage um ihre Weiblichkeit, ob sie denn überhaupt weiblich genug sei, um an den Spielen für Frauen teilzunehmen. Es gibt ja halt vorab, bevor Sportlerinnen im Wettkampf antreten können, verschiedene Tests. Und bei ihr wurde vor Jahren festgestellt, dass sie wohl zu hohe Testosteronwerte für eine Frau habe. Also ihre Testosteronwerte sind über dem Wert der getesteten Frauen dort. Das ganze Thema Testosteronwert und auch übrigens das Thema, die also über die medizinischen Tests vorab, die ist jetzt auch nochmal hochgekommen, auch im deutschen Raum, weil es von FußballerInnen ja auch die Aussage, oder es gibt halt auch einfach jetzt einen Einblick, wie entwürdigend eigentlich diese Tests sind. Also da beschreibt eine Fußballerin zum Beispiel, dass ihnen in die Hose gegriffen wird, um zu gucken, ob sie denn halt Geschlechtsteile hätten von Frauen. Also man merkt halt einfach, das sind sehr sexistische, auch einfach grenzüberschreitende Methoden, um irgendwie festzumachen, ob denn eine Person eine Frau ist oder nicht. Und die Frage, ob jemand eine Frau ist oder nicht, finden wir vor allem auch insofern spannend, weil diese Debatte, vor allem Caster Semenya und diese zu hohen Testosteronwerte, vor allem bei schwarzen Frauen stattfindet, wenn man sich halt die Geschichte anschaut. Und deshalb wollten wir ein bisschen drüber reden und da auch erstmal den Einblick. Also ich bin ja über diesen Artikel gestolpert, habe euch das ja auch gleich gesendet und meinte halt, hey, wollen wir darüber sprechen? Ich weiß gar nicht, ob das für euch beide vorab schon so ein Thema war. In meiner Familie wurde es halt einfach sehr oft diskutiert, aus offensichtlichen Gründen. Also wie nehmt ihr die Debatte wahr und habt ihr euch schon mal damit nähergehend beschäftigt?
Das sind ja zwei Fragen. Erstmal finde ich super toll, dass wir uns darüber unterhalten, weil es einfach ein auch sehr spannendes Thema ist. Ehrlicherweise auch nach der vertiefenderen Beschäftigung auch irgendwie ein erschreckendes Thema mal wieder, wo wir auch sicherlich viele Aspekte von nicht nur die Frage, was bedeutet überhaupt Weiblichkeit, sondern eben auch, wie hängt das eben auch zusammen mit Rassismus, mit einem patriarchalen System, mit einem Male Gaze. Und das bezieht sich auch nicht nur auf schwarze Frauen. Natürlich kann man da den Bogen auch viel weiter spannen. Das wird auch, glaube ich, die Herausforderung heute, dass wir ein Thema bleiben. Aber es gibt einfach, also für mich sind da total viele Brücken und so Nebenaspekte entstanden. Ich finde auch diesen Aspekt von, was bedeutet überhaupt weiblich sein im Sinne von Testosteronwert, also dieser ganze Sportkontext, darüber würde ich mich freuen, wenn wir auch nochmal reden, aber auf jeden Fall nicht heute. Ich glaube, was ein bisschen der Anlass für heute war, war ja auch so, was du auch erzählt hast, Sandy, wie in den Kommentaren, in den sozialen Netzwerken darunter diskutiert wurde. Und da ging es ja dann, glaube ich, weniger um die Frage Testosteronwert, sondern auch dieses Zuschreiben von äußeren Merkmalen und so. Und das finde ich ganz spannend, darüber auch zu sprechen, warum ist das eigentlich so und was sagt das über mit dem historischen Blick eigentlich aus, wie Rassismus historisch gewachsen ist und welche Narrative da auch bedient werden und inwiefern wir da heute eigentlich noch von geprägt sind und oder eben auch nicht. Ich glaube, dass vielen das nicht so bewusst ist und finde ich ganz super spannend, dass wir uns genau darüber nochmal unterhalten, weil was schon auffällig ist, ist, wenn solche Themen aufkommen, vor allem bei schwarzen Frauen, dann braucht es nicht lange, bis die Person aufgrund von äußeren Merkmalen auch nochmal sozusagen abgeschrieben wird, überhaupt weiblich zu sein. Das sehen wir auch nicht nur bei SportlerInnen, sondern auch bei anderen prominenten Persönlichkeiten und das ist halt deswegen auch ein super spannendes Feld, wo wir uns einfach heute mit beschäftigen wollen.
Da hattest du so ein bisschen, und da gehe ich auf deine zweite Frage etwas ein, die Frage aufgemacht, wie wir das tatsächlich wahrnehmen, ob wir uns damit auseinandergesetzt haben zum Beispiel. Und den Fall Caster Semenya, der war ja irgendwie schon phasenweise omnipräsent, wo man in Frage gestellt hat, so ein bisschen, was ist die Norm, wie hat eine Frau auszusehen zum Beispiel. Daran hat man auf jeden Fall gemerkt, dass es wieder mal zweierlei Maß gibt, so, ne, gegenüber halt eben weißen oder weißgelesenen AthletikerInnen und halt eben Schwarzen. Das hast du auch so ein bisschen angeteasert, Marcel. Das sieht man auf jeden Fall auch in, glaube ich, allen Lebensphasen sozusagen. Ne? Ob es jetzt irgendwie Kultur ist, Kunst, Musik, halt irgendwie Politik oder auch eben im Sport selbst. Das zieht sich irgendwie so durch. Und ich finde es sehr beängstigend, dass vor allem halt eben der Erfolg von so einer Hochleistungssportlerin eben auch irgendwie unsichtbar gemacht wird, indem man eben nicht den Gewinn in den Fokus stellt, sondern dann eben halt zum Beispiel, dass sie halt ja zu krasse Muskeln hätte zum Beispiel, ne? Und viel größer wäre als irgendwie so eine Normfrau, weiße Normfrau. Und das ist halt höchst problematisch. Und noch ein Beispiel vielleicht dazu mit Serena Williams. Die hatte ja beispielsweise bei den US Open gewonnen. Und da stand dann auch plötzlich im Fokus nicht ihr Gewinn und Erfolg sozusagen, dass sie das Ding gewonnen hat als schwarze Frau, sondern halt eben, dass sie ja viel zu männlich aussehen würde. Und das kann es halt eben nicht sein, dass ganz, ganz besonders eben irgendwie nicht nur es unglaublich hart ist, halt für eine nicht weiße Person in so einem Hochleistungssport halt eben irgendwie mithalten zu können und auch gewinnen zu können, so, sondern halt eben auch in Frage gestellt wird, ob man es verdient hätte, ne? Weil eben irgendwie äußerliche Merkmale für gewisse Menschen halt nicht einer Norm entsprechen und deswegen halt in Frage gestellt werden.
Vielleicht, bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, vielleicht macht es Sinn, dass wir so ein bisschen nochmal in die Grundlagen gehen, also ohne, dass wir jetzt SoziologInnen wären, aber so ein bisschen das Zusammentragen, was bedeutet eigentlich Weiblichkeit, auch im Kontext der Geschichte, auch sozusagen, wie ist das geprägt aus einer Kolonialperspektive, und ich glaube, dadurch wird dann auch ersichtlicher, wo die Problematiken für uns sind, einfach um die abzuholen, die sich vielleicht auch gar nicht so viel damit beschäftigt haben. Genau, wollen wir da so ein bisschen einsteigen erstmal in die Grundlagen?
Also, sehr spannende Frage, was ist Weiblichkeit? Damit beschäftige ich mich gerade in meiner Bachelorarbeit. Ich werde nicht so weit ausholen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Weiblichkeit, die jetzt global vor allem halt irgendwie so vorherrscht, dieses Weiblichkeitskonzept, ist sehr christlich definiert und ist sehr eurozentristisch definiert. Also was halt auffällig ist, ist ja natürlich diese krasse Unterscheidung in unserem binären System, ne? Also da hier auch nochmal Disclaimer, wir sind natürlich auch stark Verfechter von nicht-binären Systemen, aber für dieses Thema macht es halt einfach Sinn, vor allem halt über Frauen zu reden. So. Und genau, weil sich das historisch einfach so entwickelt hat, dass wir einmal dieses Männlichkeitskonzept haben und Weiblichkeit. Und Weiblichkeit wird sehr vielen mit so einer Süße, mit einem zurückhaltenden Verhalten definiert und dass man, also vor allem Frauen, einfach um platt das jetzt auszudrücken, weibliche Personen haben keinen Raum in der Öffentlichkeit. So, und daran macht sich ganz, ganz viel halt bemerkbar. Weibliche Personen sollen zu Hause bleiben, kümmern sich um Kinder und schaffen halt eine angenehme Atmosphäre für die Männer, die ja dann rausgehen, hart arbeiten, nach Hause kommen. Und Frauen sind halt quasi so ein bisschen, oder Weiblichkeit wird darüber definiert, dass man Familien zusammenhält. So, ne? Also man ist nicht das Oberhaupt, das nicht. Also in diesem eurozentristischen und auch sehr christlichen geprägten Gesellschaften. Aber der Frau steht eben die Aufgabe dazu, ergänzend für Kinder und für Mann halt quasi da zu sein. Einfach daraus definiert sich ganz, ganz viel. So, was bedeutet das für das Thema? Für dieses Thema bedeutet das, dass sich im Laufe der Zeit einfach viele verschiedene Charakterzüge aufgeteilt haben, die ich am Anfang auch kurz halt irgendwie erwähnt hatte. Das kam dann, also musste nochmal neu definiert werden, so Weiblichkeit dann natürlich, als es dann halt um Kolonialgeschichte ging. Weil natürlich, man trifft halt auf verschiedene Gesellschaften, verschiedene Kulturen und da merkt man halt auf einmal so, okay, die Frauen da drüben sind ganz, ganz anders als die Frauen hier oder das, was wir als natürlich weiblich halt definieren. Und das war halt, oder ist interessant, wenn man sich auch so historische Texte durchliest von Kolonialisten, die halt nach Südamerika zum Beispiel gegangen sind, die an afrikanischen Küsten angekommen sind, dass die halt beschrieben haben, ne, an sich halt alles sehr wilde Gesellschaften, die laufen ja auch nackt rum, dies, das. Aber die haben halt auch beobachtet, dass es auch weibliche Kriegerinnen zum Beispiel gibt, sowas jetzt in diesem geschichtlichen Kontext in Europa nicht sehr weit verbreitet war. Ich will gar nicht sagen, halt überhaupt nicht, ne, weil wir wissen ja auch, die Geschichte, die uns beigebracht wurde, ist halt sehr, sehr männlich dominiert auch und sehr aus einem gewissen oder aus der männlichen Perspektive. Aber ja, Weiblichkeit wurde da nicht so angetroffen, wie die sich das halt quasi gedacht haben. Und dann splitten sich halt einfach verschiedene Sachen. Also, ne, das ist dann vor allem, ich bleibe jetzt mal erstmal beim Beispiel zwischen europäischem und afrikanischem Austausch. Frauen wurde dort oft zugesprochen, dass sie sehr wild seien und sie unterscheiden sich nicht sehr viel von ihren Männern. So, und das wurde dann auch biologisch dann irgendwie begründet, aber auch halt christlich schwierig. Ich lasse mal die religiösen Aspekte auch raus, so, ne, weil das geht dann viel zu weit. Aber was man halt auch sagen kann, ist halt, dass diese Notwendigkeit zu definieren, was weiblich ist und was männlich ist, eben auch im Zuge der kolonialistischen Geschichte eben aufkam, um bestimmte Gräueltaten auch einfach gegenüber nicht weißen Frauen halt zu legitimieren. Und da gehen wir halt vor allem Richtung schwarze Frauen in die Narrative, dass schwarze Frauen halt sehr hypersexuell sein, weil sie laufen ja auch mit offenem Oberkörper halt rum und sind, also verhalten sich einfach anders als die europäischen Frauen, die die Kolonialisten kannten. Und daraus wurde dann später gemacht, als es dann auch halt zum Slave Trade kam, also zum Sklavenaustausch, wo es ja natürlich sehr viele sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen gegenüber schwarzen Frauen auch gab. Diese Ausrede, dass schwarze Frauen nicht, also keine sexuelle Gewalt erleben können, weil sie ja den sexuellen Akt an sich immer genießen würden. So, und daher kommt auch diese Hypersexualität. So, und wir haben halt einfach generell bei Rassismus viele verschiedene Narrativen, um bestimmte menschenfeindliche Taten zu entschuldigen. Ja, ich glaube, ich würde jetzt erst soweit dazu was sagen. Einfach mal dieses Gesamtkontextmäßige und da nochmal kurz einen Break und dann wieder die Fragen an euch. Also habt ihr während der Schullaufbahn oder irgendwie in eurem Studium was von diesem historischen, von dieser Narrative gehört? Weil ich weiß noch ganz genau, dass ich halt vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, ich wusste schon, ne, dass halt Rassismus natürlich sich halt auf verschiedene Personenkreise anders definiert. Aber als ich dann halt wirklich mich damit beschäftigt habe, dass es ja auch wirklich so ein systematischer Aufbau einfach war, sich Ausreden zu überlegen, warum weiße Frauen besser sind als nicht weiße Frauen. Und dass es sehr viel halt auch damit zu tun hatte, halt Straftaten zu entschuldigen. Da war ich echt schon geschockt, weil man ja immer denkt so, ja, naja, das ist halt so Vorurteile, die halt irgendwie mal aufkamen und nie weggegangen sind. Aber dass es ja wirklich halt definiert ist von Biologen teilweise und Historikern, die diese Beobachtung in Anführungszeichen gemacht haben und das dann als gottgegeben angesehen haben. Das hat mich richtig geschockt und hat mir auch einfach gezeigt, wie weit halt einfach Sexismus und Rassismus auch geht und was das für Auswirkungen heute noch hat, die wir auch im Laufe der Folge dann nochmal näher erklären werden.
Also in der Schulzeit war es eigentlich kein Thema bei mir, ne? Und auch nicht im Rahmen der Ausbildung oder so. Ich habe mich selbst sehr damit auseinander oder auch konfrontiert gefühlt, weil ich eben auch nicht weiß bin, so. Und auch sehr oft eben irgendwie mit einer Exotisierung zu tun hatte, ne? Also so, oh, du bist irgendwie nicht weiß, du hast irgendwie einen spannenden Namen und dadurch auch, dass irgendwie meine Körperform jetzt nicht, ich bin halt einfach ein bisschen kurviger und so, ne, an gewissen Stellen und dadurch merkt man schon, dass man halt eben anders angeschaut wird und das ist ja tatsächlich auch dann ein Unterschied vergleichsweise irgendwie zu weißen oder weißgelesenen Körperformen zum Beispiel und so. Da hat man den Unterschied gemerkt und man hat ihn auch sehr stark gemerkt, halt eben irgendwie, wenn es um schwarze Frauen ging und darum halt, dass sie auch sehr stark fetischisiert wurden und wie du auch gesagt hast, hypersexualisiert wurden und zu dieser christlichen Norm, kurz ergänzend auch so ein bisschen, passt ja auch das, wie die Zuschreibung irgendwie auf eine weiße Frau ausgelegt wird, ne? Und zwar irgendwie auch dieses total blütenreine, ne? Wir kennen das, irgendwie die weiße Farbe soll auch irgendwie Reinheit darstellen. Das wurde auch sehr oft halt einer weißen Frau zugeschrieben und halt eben auch dieses irgendwie so keusche Treusein so ein bisschen, ne? Passt ja auch zu dem, was du aus dem historischen Kontext heraus eben auch so erzählt hast, Cindy. Sehr, sehr gut. Und dann halt eben auch die Gegenüberstellung eben irgendwie auf nicht weiße Frauen und ganz, ganz verschränkend halt, ne? Und krassesten betroffen und hypersexualisiert eben an schwarzen Frauen zu sehen, ne?
Ja, das ist so auch generell der Unterschied zwischen, ich merke die aus eigener Betroffenheit, wie ich diskriminiert werde und so ein bisschen der Punkt, was ja auch ein Prozess für viele ist und auch für viele, die uns dann auch schreiben, die unseren Podcast gehört haben, nicht nur dieses, ich fühle mich verstanden und ich bin nicht alleine damit, sondern ich habe auch verstanden, was dahinter steckt, nämlich diese dehumanisierenden Strategien von Rassismus, die sozusagen Leute vielleicht auch unbewusst, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, anwenden und sich dessen gar nicht so bewusst sind, aber die natürlich nicht zu trennen sind von der Gesellschaft, in der wir leben, die nun mal, das ist der Punkt, wenn gesagt wird, diese Gesellschaft ist rassistisch geprägt, so, das ist Teil dessen, ne? Und das, was du gesagt hast, Cindy, wir sind dann in anderen Folgen auch schon mal drauf eingegangen, die Frage, wie auch Rassismustheorie als sozusagen unter dem Deckmantel der Aufklärung pseudowissenschaftlich aufgebläht wurde, warum denn jetzt der weiße Mann oben steht und sozusagen die anderen Ethnien sich darunter einzuordnen haben. Darüber haben wir verlinken euch das auch nochmal in den Shownotes, auch an anderen Punkten schon gesprochen. Und die Frage von Geschlecht und Sexualisierung spielt da eine irre große Rolle, ne? Also jetzt man nicht bezogen auf die schwarze Frau, sondern auf die ostasiatische Frau, südostasiatische Frau, wo eben auch, darüber haben wir auch schon gesprochen, die Fetischisierung auch einen großen Stellenwert hat innerhalb dieses rassistischen Konstrukts. Es betrifft natürlich auch, dass alles die Männer auf der anderen Seite halt anders, muss man sagen. Also darauf können wir später nochmal eingehen, aber typische Beispiele, die vielleicht einleuchtend sind an der Stelle, ist diese gesamte Debatte um Geflüchtete, die nach Europa kommen und dieser Fokus auf, das sind ja nur Männer und auch das, was Trump damals, als er noch Präsident war, bezogen hat auf Geflüchtete aus Südamerika, dieser Vorwurf, der da einfach geäußert wird von wegen, das sind ja Männer, die sind ja vor allem Sexualstraftäter oder auch was Alice Weidel im Bundestag gesagt hat, diese Messermänner, also dieser Aspekt von Sexualisierung, von Gewaltneigung, jetzt aktuell der Fall auf Mallorca, wo eine deutsche Touristin von Männern so der Vorwurf vergewaltigt wurde, wo auch sofort in sozialen Netzwerken gesagt wurde, ja, das können ja keine Deutschen sein, was haben die für einen Migrationshintergrund? Also das ist so ein Aspekt, der immer wieder da eine große Rolle spielt und wo wir sozusagen natürlich jetzt erstmal nicht auf die Männer eingehen, sondern uns geht erstmal um sozusagen die Frage von Weiblichkeit und Konstrukt an der Stelle.
Genau. Ich würde dann auch gleich nochmal mehr Input geben, weil das Thema ist natürlich relativ weit, ein weites Feld, wie Effi Briests Vater mal gesagt hat. Flex. Aber genau, ich würde dann jetzt nochmal auf die verschiedenen Konstrukte, Marcel, du hast es schon angesagt, so, ne? Also Fetischisierung, Exotisierung, du hast es auch gesagt, Melis, die funktionieren auch unterschiedlich. Es gibt nämlich ja nicht nur so von wegen, okay, die schwarze Frau und die asiatische Frau etc. etc., sondern es gibt halt verschiedene Kategorien, vor allem bei schwarzen Frauen. Aber ich würde nochmal kurz so sagen, was Weiblichkeit oder wie Weiblichkeit in verschiedenen Ethnien ist zu weit rausgeholt eigentlich, also wie die Europäer damals Weiblichkeit in verschiedenen Teilen der Welt einfach definiert haben. Und es wurde vor allem so in vier überethnien, soll ich jetzt einfach mal kategorisiert, darüber hatten wir auch schon gesprochen, ne? Ostasiatischen Frauen wurde vor allem zugeschrieben, dass sie unterwürfig sind. Und diese Fetischisierung von ostasiatischen Frauen im Hinblick auf ihre zugeschriebene Unterwürfigkeit, die zieht sich ja bis heute einfach hin. Also vor allem in der K-Pop-Szene sieht man, glaube ich, ganz gut, vor allem in Serien. Ne? Ich bin ein riesen K-Dramen-Fan. Wie Frauen halt da auch einfach dargestellt werden. Und in älteren Serien ist es schon immer sehr, dass die Frauen sehr kindlich auch einfach agieren, sehr infantile Züge haben, angefangen von der Statur, dass sie oft sehr, sehr, also es sind oft Frauen, die sehr, sehr dünn sind, sehr große Augen, also wirklich so Kindchenschema so ein bisschen mäßig und die auch vom Verhalten her einfach sehr zurückhaltend sind. Und das stammt auch von damals, dass eben Europäer nach Japan sind, China angekommen sind und halt meinten, na, die Frauen hier, die sind ja alle sehr, die sind sehr klein, auch wilde natürlich. Also das kommt auch daher, dass ostasiatischen Frauen damals zugeschrieben wurde, dass sie sehr unterwürfig sind. Und von allen Ethnien oder von allen Rassen, wie sie es sagen, ich sage es jetzt einfach, ne, natürlich nicht den Begriff, den wir nutzen wollen, aber so wurde ja unterschieden, seien ja auch halt die asiatischen Bevölkerung diejenigen, die den Europäischen am nahesten sind. Wobei natürlich auch bei den Europäischen nochmal eine Aufteilung gemacht wurde, aber jetzt halt überseemäßig quasi, dass man da halt eben eine Konstruktion vorfindet, die ähnlich ist wie dem Europäischen. Und das eben halt eben, also sich dadurch zeigt, dass es ein ganz krasses Gefälle zwischen Mann und Frau gibt. Und diese Fetischisierung, dass, also dass ostasiatische Frauen auch gerne halt einfach diese unterwürfige Rolle annehmen und akzeptieren, die haben wir ja bis heute. Und das, also da muss man ja auch ganz klar sagen, wir haben uns ja auch nicht damit auseinandergesetzt, wirklich. Also das sind so Sachen, wenn man halt fragen würde, auf der Straße, ja, wie stellst du dir denn jetzt eine koreanische Frau zum Beispiel vor? Also egal, was man, glaube ich, aus diesem Raum, aus diesem geografischen Raum halt jetzt nennt für ein Land, würden die meisten wahrscheinlich sagen, ach ja, Frau, also die ostasiatischen Frauen, die sind ja so eher, ja, die reden nicht so laut, die sind sehr feminin, die sind sehr zurückhaltend und das ist ja auch wirklich etwas, womit viele Communities heute total kämpfen, dass sie halt sagen, yo, also das, was halt irgendwie uns heute zugeschrieben wird, ist ja nichts anderes als eine rassistische und eine sexistische Narrative, die sich seit Jahrhunderten zieht und die wir halt nicht loswerden. Auch weil das halt vor Ort natürlich auch so reproduziert wird. Das hat dann wieder was mit dem patriarchalen System zu tun. Aber auch, weil Leute hier gar nicht drüber nachdenken, dass natürlich Frauen genauso vielfältig wie hier halt einfach überall auf der Welt vorkommen. Also ob du eine Frau hast, die vielleicht eher ein konservativeres Bild einer Frau halt abbildet oder vielleicht wirklich Girlboss-mäßig halt unterwegs ist, das spielt eigentlich keine Rolle, so, weil wir das halt mitbekommen haben durch Serien, durch Lieder, durch Filme. Und diese Narrative stammt halt eben auch von damals, eben diese pseudohistorische, diese pseudonaturwissenschaftlichen Beobachtungen. So, und genau, bei schwarzen Frauen wiederum, wie gesagt, da ist ja auch nochmal die Geschichte vor allem mit den Vereinigten Staaten nochmal anders. Da gab es dann irgendwann Probleme. Weil durch diese Vergewaltigung kamen natürlich dann auch halb schwarze, halb weiße Kinder halt, die dann nicht mehr in diese Kategorie von schwarz und weiß nur gepasst haben. Das wurde ja dann später halt quasi auch vom System dann reguliert, wer halt als schwarz gilt. Ne? Wir haben ja diese One-Drop-Rule, also wenn du ein Blut oder ja auch nur 1% schwarz warst oder du halt irgendwie schwarze Vorfahren hattest, dann giltst du ja als schwarz. So, und das sehen wir heute halt auch noch vor allem so im amerikanischen Raum, im US-amerikanischen Raum, dass halt Personen sich halt auch einfach mit dem Schwarzsein identifizieren, auch wenn die vielleicht biracial sind, multiethnische Eltern haben. Das hat ja nochmal ganz krasse Züge. Und dadurch, dass es dann halt eben so vielfältige Frauentypen dann auch gab mussten sich Leute oder mussten sich natürlich die ganzen Biologen irgendwas ausdenken, warum die so unterschiedlich sind. Und da fängt dann auch das Problem Colorism an. Also das haben wir ja schon angesprochen in verschiedenen Folgen. Also je hellhäutiger du bist, desto mehr Privilegien hast du auch. Und es stammt eben auch halt teilweise von diesem ganz komischen Frauenbild. Also die Debatte, die wir heute auch aufgegriffen haben, diese Casta Semenya oder andere, die da reinfallen, sind Michelle Obama, Viola Davis, wurde oft sehr lange Weiblichkeit abgesprochen. Und ich glaube, die Liste könnte immer und immer weitergehen, wenn man sich diese Person anguckt. Das sind überwiegend schwarze, das sind dunkelhäutige Frauen, das sind schwarze Frauen, die nicht noch vielleicht zu 20% europäische Vorfahren haben oder einfach, also ja, nicht multiethnisch sind, sondern beide Elternteile sind halt Black like dark-skinned Americans. So, genau, die Narrative bei dark-skinned Frauen war ganz, ganz lange einfach, ne, das sind sehr wilde, bei denen gab es halt noch keinen Einfluss in ihre Gene im Sinne von, die wurden nicht europäischer gemacht. Das heißt, sie haben halt noch dieses ursprüngliche Hypersexuelle in sich. Also so schwarze Frauen werden an sich immer mit dem Hypersexuellen gleichgesetzt, je nachdem, wie dunkel auch deine Haut ist. So. Gleichzeitig, und das ist ja auch total, da kommt ja diese Ambivalenz rein, wurde ihnen ja abgesprochen, halt zum Teil weiblich zu sein. So, ne? Und da fängt das ja an mit, die Muskeln und wie sie sich benehmen und also alles Sachen, die wir auch in diesen Kommentaren halt lesen konnten, wo es halt um Casta Semenya ging, wo man halt, also Personen einfach meinten, man braucht sich die Person ja, also man braucht sich diese Sportlerin ja nur anschauen, die sieht ja schon aus wie ein Mann. So, woran macht man fest, dass jemand aussieht wie ein Mann? Man macht das an einer weißen europäischen Frau abhängig. So, und das geht von Kopf, von Augen, von Statur über zu Hautfarbe auch. So, das heißt, wenn schwarze Frauen angeschaut werden, denkt man automatisch dominant, man denkt automatisch sexuell. Und das hat auch einfach, ne, auch wie bei dem Beispiel der ostasiatischen Frau, sehr viel mit dieser Narrative einfach zu tun. Und diese Hypersexualisierung, die nimmt ab, je nachdem, wie hellhäutig dann halt auch schwarze Frauen sind. Es gibt dann noch zwei andere oder drei andere Kategorien. Die Frauen, die quasi am sichersten waren damals, war so diese Mammy-Figur. Und das war halt, sehen wir heute immer noch, das waren dann schwarze Frauen, die oft halt, also auch, das ist übrigens, alle Narrativen sind natürlich im Kontext von Sklaverei. Also es, wir reden hier eigentlich von Frauen, diese Kategorien, die halt in Gefangenschaft waren. Und was für eine, also da wurde halt eine Typisierung stattgefunden, auch für weiße Frauen, die halt Haushälterinnen waren und auch Sklaventreiberin natürlich, um bestimmte Frauen von ihren Männern fernzuhalten. So, ne? Also so dunkelhäutige, schwarze Frauen, das waren meistens Personenkreise, die auf dem Feld waren. Die sollten raus, die sollten nicht ins Haus. So, dann hat man diese Mammy-Figur, die schon eher halt reingelassen wurde. Die wurde, also wird selten sexualisiert dargestellt, weil sie halt als Übermutter dargestellt wird. Das wird dann halt quasi, also schwarzen Frauen wurde dann auch zugeschrieben, wenn sie halt in einem bestimmten Alter sind, wenn sie Kinder haben, haben sie etwas sehr Mütterliches. Diesen Frauen wurde ja auch, also die wurden ja zu Mammies gemacht, denen wurden ihre eigenen Kinder weggenommen und die mussten sich um weiße Kinder kümmern. Und die durften dann natürlich auch ins Haus und hatten, also ich wollte gerade Privilegien sagen, aber keiner hatte so wirklich Privilegien, ne? Aber das waren dann halt keine Feldsklaven. Und diese Mammy-Figur, auch ganz schwierig, sieht man bis heute. Also ich liebe den Film The Help, ne? Aber auch da hast du halt einfach reihenweise Frauen, die halt wirklich in dieses Mammy-Ideal reinfallen. Und an der Stelle, das hat mir, glaube ich, auch in einem Podcast, in einer Folge gesagt, das wurde halt auch von einer weißen Frau geschrieben, dieses Buch. Und es wurde, also das Buch wurde dann verfilmt. Und wenn man sich das halt, also wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann erkennt man so viele Kategorien von diesen schwarzen Frauen da eben drin wieder. Also auch diese dark-skinned person, die sehr hysterisch teilweise wird, so, ne? Und sehr schwierig alles. Aber unterbewusst nehmen wir das natürlich auf, weil das mal weitergetragen wurde. Genau, und die andere Form, da wird das auch, also ne, ich hatte ja schon angesprochen, irgendwann musste man sich ja noch eine Kategorie für biracial Kinder ausdenken, war die Kategorie der Jezebel. Und das ist eigentlich so etwas wie eine, also man könnte Man-Eater sagen, eine Männerfresserin. Das sind Frauen gewesen, die halb also halb weiß waren, halb schwarz, auch immer noch sind. Ne? Also das erkennt man heute, wie gesagt, die Narrative auch, die sehr, also sehr schön waren oder als sehr schön galten, weil sie eben europäische Züge hatten. Sie hatten eine andere Haarform, also Locken, die europäischer oder oft als weiße angesehen wurden und schöner dadurch natürlich als jetzt bei Dunkelheit, also like dark-skinned Frauen. Sie hatten hellere Haut und dadurch, dass sie halt eben auch so exotisiert wurden im Sinne von, oh, das gibt es ja auch so selten, waren das auch Frauen, die halt oft, also so, ne, wenn diese Kinder halt zur Welt kamen, wurden die teilweise mit 12er weggegeben, weil diese, also die waren eine Gefahr quasi für die Ehe, weil Männer sich ja bei diesen Frauen nicht wirklich halten konnten. Und dadurch, dass sie ja teilweise schwarz waren, hatten sie halt von vornherein das Bedürfnis, andere Männer halt zu verführen. Und das sehen wir ja bis heute, das sieht man dann vor allem so in der Rap-Szene, aber auch Hip-Hop. Das, also das finde ich sehr spannend, weil ich habe mich mal mit Rap auseinandergesetzt und halt verschiedene, ja, also auch so Typen. Und da merkt man auch, dass vor allem so dark-skinned Frauen eher härter so rüberkommen. Die sind eher in der Geschichte oder reihen sich eher so wirklich ein in diesen krassen Street-Rap einfach, ähnlich wie jetzt Tupac. Während halt Frauen, die als multiethnisch wahrgenommen werden, nochmal sehr sexualisiert halt rüberkommen. Und da kommt das dann auch so, ne, Outfits sind nochmal anders. Die haben einfach nochmal eine andere Kategorie für sich aufgemacht. Und ja, also deshalb gab es, es gab ganz viele verschiedene Kategorien, um das halt irgendwie nochmal so ein bisschen einzuholen, die aber bis heute einfach Auswirkungen haben, was wir über vor allem schwarze Frauen denken, wenn wir sie sehen. Und wie wir auch reagieren, weil auch, wie gesagt, bis heute multiethnische Frauen, die werden nochmal in einem anderen Blickwinkel gesehen, die werden als etwas gesehen, was halt sehr selten ist. So. Und das sagen Leute ja auch halt teilweise so, ne? Also in den Diskussionen zu Colorism, dass halt irgendwie Frauen, die halt eben multiethnisch unterwegs sind, die sind halt nochmal besonders. Ja. So. Und natürlich will man halt irgendwie die ansprechen. Und es ist halt einfach ganz schwierig und daraus machen, also entstehen ja auch einfach sehr, sehr viele verschiedene Diskriminierungsformen, für die es vielleicht auch innerhalb der Communities manchmal nicht wirklich Verständnis gibt.
Ja, spannend finde ich vor allem diesen Punkt, dass auch rassistische Narrative auch von den Betroffenen selbst mit aufgenommen werden. Das geht jetzt nicht nur für schwarze Frauen, sondern generell. Da findet man viele Beispiele für. Ich hätte noch so eine Rückfrage aus Interesse. Also für alle, die bei TikTok oder Instagram auch so schwarzen InfluencerInnen folgen, die auch viel wie wir in diesem Bereich Antidiskriminierung arbeiten, findet man immer mal wieder so ein Video oder ein Post von wegen mit Zitat, was Weiße dann sagen oder was sozusagen schwarze Frauen hören, du bist schön für jemanden, der schwarz ist. Und dann haben wir gleichzeitig so jetzt ein bisschen die popkulturelle Ebene, prominentes Beispiel, Beyoncé, Brown Skin Girl, das Lied. Kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was sagen, aus einer sozusagen betroffenen Sicht, was das sozusagen im Alltag eben auch oft bedeutet, auch mit der Frage, wie man sich selber dann in dieser Welt fühlt, oder eben auch als schwarze Frau, hat man ja viel mit diesen Narrativen zu tun. Und was macht das mit ich sage jetzt mal, der Community ist Quatsch, weil das ist einfach, das kann man so nicht sagen, das ist auch sozusagen eine US-Perspektive, anders als also hier in Europa oder in Deutschland. Aber unser Podcast hat ja auch immer ein bisschen den Anspruch, so unsere Sicht da nochmal darzulegen. Und das, glaube ich, ist ganz spannend, da auch mal abseits von der Theorie, was hat das eigentlich für Auswirkungen?
Sehr spannende Frage. Und gute Frage. Und auch hier, also ich tue mich auch extrem schwer, gerade so eine Linie zu finden, weil je länger ich rede, desto mehr merke ich einfach, wie komplex das Thema ist. Aber für mich als Person, ich glaube, was ich als allererstes mitbekommen hatte oder habe, war halt einfach, dass ich nirgendwo repräsentiert war und halt einfach ganz lange das Gefühl hatte, ich bin halt nicht schön, weil ich nicht in diese Schönheitsideale reinfalle, die gegeben wurden, weil entweder dann weiße Personen, wie gesagt, in den Medien dann dargestellt wurden, wenn schwarze Frauen einen Auftritt hatten irgendwo, dann waren das ja eben diese multiethnischen Frauen, die halt auch sehr viel, und jetzt kommt halt auch Featurism rein, neben diesem ganzen, neben der Schattierung deiner Haut quasi, hat es auch krasse Auswirkungen, was du zum Beispiel für einen Haartyp hast, so. Und das ist so ganz krass, weil das, also es wird total absurd. Ich habe halt einfach gemerkt, dass ich zum Beispiel bestimmte Privilegien gegenüber anderen schwarzen Frauen habe, weil ich nicht so als dark-skinned wahrgenommen werde wie andere teilweise. Und also das war für mich voll weird, halt zu merken, dass, also ne, diese Kommentare, du bist voll schön für eine schwarze Frau, habe ich auch gehört. Und dann kam im Anschluss immer, weil du bist nicht ganz so dunkel wie halt andere, weil die sind ja gruselig, wenn man denen dann kommt, also immer das Beispiel, wenn man denen nachts begegnen würde, ich hätte ja Angst, man sieht die ja gar nicht, aber bei dir geht es noch so. Wo ich mir dann ausgedacht habe, was erzählst du eigentlich für Scheiße, so, ne? Aber das ist einfach in den Köpfen von so, so vielen Menschen drin. Und auch bezogen so auf Haare. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, und da kommen wir auch wieder zu Diskriminierung innerhalb der Community, ich mache mir manchmal Braids so und meine kleine Schwester auch. Und die Friseurin meinte einmal, also die hat wirklich beim ersten Mal richtig krass meine Haare gegriffen und meinte dann so, ah, ich brauche ja gar nicht so ruppig sein, du hast ja viel weicheres Haar als deine Schwester. Ah ja, das ist also voll schön. Ja, okay. Und ich dachte mir nur so, was erzählst du hier gerade? Also dieses, ah, deine Haare sind weicher und du hast einen anderen Haartypen, auch wenn es um 0,5 Grad vielleicht nur ist, also näher Richtung eurozentrischem Idealbild. Und deshalb ist das, also bist du schöner so. Und deshalb ist das im Kontext von, schwarze Frauen können nicht einfach schön sein, das steht so nicht, sondern es wird immer daran gemessen, wie weit du Richtung europäischen Idealbild halt gehst. Ob das jetzt wirklich einfach nur Hauttyp ist, Haartyp, Nase kann es aber auch sein. Also ich finde auch ganz interessant, gerade diese ganze Diversitätssache in der Mode. So, weil da haben wir halt wunderschöne, wirklich dunkle Frauen, wo ich mir so denke, oh mein Gott, wie cool. Und jetzt merke ich aber, die fallen alle ins Kindchenschema, die fallen alle ins europäische Kindchenschema. So, also deren, die haben sehr, sehr feine Nasen, die haben sehr stupsnasenmäßig, die haben große Augen, die haben krasse Babygesichter, so. Und das sind dann so überwiegend Frauen auch aus Kenia, aus dem Südsudan zum Beispiel. Und deshalb sage ich auch, es ist so komplex, weil wir haben eine vermeintliche Diversität. Und ich glaube, diese Debatte kam vor allem bei Bridgerton auf. So, wir freuen uns total, dass da ganz viele BIPOC sind und vor allem auch Frauen, die als Liebschaft halt einfach von anderen Personen halt stehen und in der Hauptrolle sind, weil sowas gab es sehr selten, dass man halt irgendwie wirklich Women of Color hat, die einfach mal das Liebesinteresse oder ja, diese, also im Zentrum einer Romanze stehen und nicht nur nebenbei oder wo es dann halt irgendwie kein Happy End gibt. Aber auch bei Bridgerton ist halt Leuten sofort aufgefallen, so okay, da ist halt keine Dark-Skinned Woman, so die halt im Zentrum steht und die halt ein schönes Happy End hat, so, sondern das sind dann eher die Personen, und da kommt dann auch wieder spannend, ich mache jetzt die Kurve, worüber wir dann gleich weiterreden können, zu die starke schwarze Frau. So, ne? Also irgendwann hat sich diese Narrative gedreht von ja, Hypersexualisierung, dies, das. Das wurde sich angeeignet und schwarze Frauen meinten dann irgendwann, wisst ihr was? Ich brauche eure Absolution gar nicht. Wir haben uns und ich habe mich und ich werde einfach meinen Weg gehen. Also diese ganze Diskriminierung hat auch dazu geführt, dass vor allem schwarze Frauen in dieser Gesellschaft das Gefühl haben, das wird ihnen auch zugerechnet, dass sie halt einfach für sich stehen müssen. So. Und also da sieht man, glaube ich, auch krasse Auswirkungen, die halt alltäglich sind. So. Und ich glaube, die ich auch von zu Hause mitbekommen habe, weil meine Mutter auch immer so war, von wegen als Frau muss man halt unabhängig sein von anderen Personen, weil kein Mensch wird dir halt irgendwie Abstriche machen. So, und ich glaube, das ist dann bei anderen, also vielleicht in anderen Ethnien nochmal anders. Aber da ist mir jetzt eine Zwischenfrage eingefallen, weil ich auch gerne halt den Turn nach Deutschland mache, weil ne, schwarze Frauen ist hier die eine Sache, so die in Deutschland braucht man eigentlich gar nicht drüber reden, schwierig.
Wie viel ist?
Ja. Aber auch die Zuschreibung, das habe ich halt oft in der Grundschule so mitbekommen, als es dann halt so zu den ersten Romanzen kam, so, wo ich mich natürlich immer brav zurückgehalten habe. Aber so vor allem zwischen weißen Frauen und jetzt zum Beispiel, oder Frauen sage ich schon, Mädchen und türkischen oder serbischen Mädchen, da gab es dann irgendwann so ein, okay, sie ist doch mal eine andere, oder sie stellt immer eine andere Weiblichkeit dar als ich und hat das dann so angefangen mit, wie viel Behaarung ein Mädchen hat. Und mir ist da so krass aufgefallen, wie halt einfach Weiblichkeit, vor allem eben türkischen Mädchen abgesprochen wurde oder so türkischstämmigen Mädchen, weil sie ja mehr Haare hatten, teilweise an den Arm jetzt zum Beispiel oder keine Ahnung was, als jetzt halt Pferdemädchen Laura, die halt im gleichen Alter ist. Und daran wurde man dann auch immer gemessen. Das finde ich total interessant, dass das ja hier in den Klassen auch stattfindet, weil du hast halt einfach oft eine weiße, ein weißes Mädchen, das als sehr hyperfeminin halt dann irgendwie gilt. Und daran werden alle anderen Mädchen gemessen. So, also man hat das, was wir auf Makroebene haben, auf Mikroebene. So, das findet halt genau da auch statt. So, und genau, Melis, also falls du erzählen willst, ob du da auch Erfahrungen gemacht hast oder das mitbekommen hast, dann würde mich das auch natürlich sehr interessieren.
Ich kann auf jeden Fall deine Beobachtungen aus der Grundschulzeit bzw. aus deiner Schulzeit nur bestätigen. Es war sehr, sehr lange so, dass ich beispielsweise, also ne, als ich gemerkt habe, ich bin herangewachsen, so fing natürlich auch so ein bisschen an, dass die Körperbehaarung halt eben irgendwie dunkler ist als beispielsweise bei blonden Menschen. Bei denen es vielleicht auch nicht so auffällt, wenn die Sonne rauffällt oder so oder Licht rauffällt. Und es war halt so, dass ich mich sehr geschämt habe, dass ich Armhaare zum Beispiel hatte und mich auch sehr oft nicht getraut habe oder lange nicht getraut habe, beispielsweise auch kurze Sachen zu tragen, heißt irgendwie Röcke zu tragen beispielsweise, obwohl ich halt eben irgendwie meine Beine rasiert oder epiliert habe, weil ich dachte so, okay, man sieht trotzdem irgendwie so dunkle Punkte und die deuten vielleicht darauf hin, dass ich eben irgendwie, ja, krasser behaart bin als beispielsweise irgendwie so blonde oder weiße Person, weiß gelesene Person, die halt auch von der Haarstruktur, ne, her so feinere Haare haben als beispielsweise irgendwie ich als Person, die eben irgendwie Wurzeln aus Vorderasien haben. Hey, Spoiler, Türkei. genau. Genau, und ich hatte auch sehr oft damit zu kämpfen, halt eben, dass ich auch mich so kleide, dass ich nicht männlich gelesen werde zum Beispiel. Ne? Also man hat eher versucht, wirklich körperbetonte Sachen zu tragen, vielleicht ein bisschen Ausschnitt und so, dass man daran irgendwie angedeutet hat oder halt ja, mit zelebrieren konnte, dass man irgendwie weiblich ist, ne? Daran merkt man halt auch so ein bisschen aus deiner Erfahrung herausgesprochen, Cindy, ne? Dass es ja irgendwie so eine Stereotype gibt, ne? Also es gibt eine Frauengruppe, eine Fintergruppe, die halt irgendwie nicht weiß ist und über einen Kamm geschert wird, pauschal, weil gesagt wird irgendwie, ihr seid so, also ihr werdet hypersexualisiert, ihr seid irgendwie exotisch und deswegen müsst ihr alle so sein, ne? Und auch von der Körperform her irgendwie so sein. Und wenn es irgendwie Abstufungen gibt, zum Beispiel bei dir irgendwie mit deinen weißen Haaren, ne? Dann wird plötzlich gesagt, oh wow, okay, das gibt es auch, ne? Und das ist halt auch total gruselig und das findet man irgendwie auch tagtäglich irgendwie als nicht weiße Person, also wird damit konfrontiert und findet man wieder. Das ist total traurig, auch beispielsweise irgendwie so auf den Fingern, ne? Irgendwie haben wir alle so feine Härchen, so, ne? Ich muss auch bis heute so, ne? Auch wenn ich irgendwie ein ganz anderes Verhältnis jetzt zu meinem Körper habe als irgendwie junge, heranwachsende Frau, finde ich es trotzdem irgendwie total wichtig, dass das auch irgendwie weg ist, so, ne? Und das ist, ich habe nicht das Privileg halt eben wie sehr, sehr viele weiße Frauen, die jetzt auch zum Beispiel irgendwie sehr stolz zeigen können, dass sie Armhaare haben zum Beispiel oder Achselhaare haben zum Beispiel. Das kann ich gar nicht so stark zelebrieren, weil bei mir dann immer irgendwie gesagt wird, nee, das ist unrein, das sieht scheiße aus, weil das halt dunkle Haare sind zum Beispiel und so. Genau, und da merkt man halt wieder eine gewisse Abstufung von Körperbehaarung zum Beispiel auch sehr stark.
Manchmal, wenn wir reden, und dann, und ich überlege ja auch, welche dieser Punkte kann man vielleicht auch so ein bisschen als Snippet bei Instagram und TikTok einspielen. Dann denke ich sofort so auch an, okay, an die Trolle, die dann kommen. Mm. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, was da kommt. So Mimimi-mäßig, ihr sagt die ganze Zeit Weiße und ihr reduziert ja auch nur aufs Äußerliche und auch dieses einfach, das nicht anerkennen, dass das halt einfach alles Problem ist. Ich glaube, da muss man einfach tatsächlich nochmal sagen, alles, was wir gerade besprechen oder generell vielen Folgen, Funktion von Rassismus ist im Kern die Humanisierung und Schaffung von Hierarchien und zwar aus einer weißen Perspektive, die an der Spitze dessen steht, aus den eigenen Privilegien heraus Gründe sucht und Argumentation, um die anderen sozusagen unterzuordnen. So. Und das ist halt immer der Kontext, von dem wir reden. Das heißt, wenn wir jetzt von einem eurozentristischen Schönheitsideal ausgehen, da geht es auch darum, diese Struktur aufzumachen und zu sagen, so ist die Pyramide strukturiert, auch in der wir leben. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Und ich finde es so spannend, um dann ganz kurz auch zurückzukommen, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten unserer Folge. Man merkt einfach, dass es ein Riesenthema ist. Auch über Haare, glaube ich, müssen wir auch nochmal getrennt sprechen. Und den Punkt, den du aufgemacht hast, Cindy, von der eigenen Perspektive heraus, dass schwarze Frauen auch oft diese Schlussfolgerung für sich haben, ich muss die starke schwarze Frau sein. Und dann gibt es ja gleichzeitig aber dann eine enge Berührung zu diesem rassistischen Narrativ von Angry Black Woman. Vielleicht kannst du dazu nochmal eine Einordnung machen, weil ich stelle mir das zumindest schwer vor, sich dann davon wiederum auch frei zu machen, weil das ja auch sicherlich miteinander dann oft zumindest im Alltag in Konflikt zueinander steht.
Ja, also für mich sind es so Vorteile, weil ich will nicht, dass Leute mit mir reden. Like, we're not friends. So, ich werde wütend. Also, ich kann mit Wut sehr gut umgehen. Aber ja, total. Also, das kommt ja auch immer nur aus der Historie, so von wegen, dass vor allem halt einfach schwarzen Frauen schwarzen Frauen wird zugerechnet oder eher zugerechnet, hysterischer und affektiver zu reagieren, weil sie halt von Natur aus dominanter sind, weil sie eben nicht in diesem Weiblichkeitskonzept passen, sondern eher halt auch männliche Attribute haben. Und das ist halt so, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann, wirklich dieses schwarze Frauen, nicht ganz weiblich, nicht ganz männlich, aber die haben halt männliche Attribute. So, die werden halt schneller wütend. So, und wenn die einmal wütend sind, dann hört das halt auch nicht auf, so nach dem Motto. Und das hat ja auch einfach viel damit zu tun, dass schwarze Frauen auch einfach in der Historie, vor allem in den USA, weil daher kommt die Narrative ja natürlich auch, einfach selbstständiger sein mussten. Und die konnten sich das gar nicht, ich sage es jetzt mal platt, die konnten sich das nicht gönnen, nicht halt irgendwie dominanter aufzutreten. So, weil es einfach in der Geschichte viel zu viele Fälle gibt bis heute, die halt einfach zeigen, dass vor allem afroamerikanische Frauen sich nicht auf andere verlassen können. So, ne? Und das ist ja auch ein Spruch, die eine Aktivistin gesagt hat, mir fällt gerade leider gar nicht ein, wer, aber es wurde ja immer wieder beobachtet, dass die schwarze Frau in Amerika die meistgehasste Person ist. So, und das stimmt ja auch einfach, wenn man sich halt eben anschaut. Das sieht man halt ja auch an Michelle Obama zum Beispiel. Ich finde den Fall sehr, sehr interessant. Sie hat ja in ihrer Doku, die auf Netflix ist, auch darüber gesprochen, dass, also du musst ja als schwarze Frau halt eben dieses Rollenbild auch irgendwie fallen. So, du kannst es dir halt nicht leisten, zu sagen, ich ziehe mich zurück, keiner versteht mich, weil es schwarze Frauen auch einfach bewusst ist, vor allem in Amerika, dass sich keiner auf ihre Seite stellt. So, ne? Da kommt ja innerhalb der Community kommen ja die krassesten Sachen. Also auch, da gibt es ja auch wirklich heftige Diskussionen zwischen Männern und Frauen auch wieder. So, ne? Und das sehe ich auch in nicht nur in Amerika, ich bleibe mal in dem Beispiel, weil da ist es halt wirklich am präsentesten, was schwarze Männer über schwarze Frauen sagen, die halt eben, wie gesagt, auch nicht multiethnisch sind, sondern halt immer dark-skinned, das ist unterste Sau. Und die trauen sich das halt einfach in Podcasts zu sagen. In Filmen werden Witze gemacht von schwarzen Männern. In Songs werden schwarze Frauen gedisst. So, da wird dir halt irgendwie von wegen, also in Rap-Songs kommt dann irgendwie so vor, du datest irgendwie eine schwarze Frau und ich habe halt hier irgendwie meine blonde, blauäugige Frau neben mir. So, also das wird halt, ne, und also beides total sexistisch. Aber es wird immer, immer wieder nach unten getreten. So. Und wenn sich schwarze Frauen dann darüber aufregen, dann ist wieder so, jetzt bist du wieder sauer, jetzt bist du wieder angry. So, das heißt, du kannst halt einfach nicht gewinnen. Was dadurch halt auch passiert, und da wollte ich noch, Miles, also das, was du halt eben auch meintest, so von wegen, dass du immer darauf achtest, dass du halt nicht an bestimmten Stellen Haare hast, wo es bei dir auffallen könnte, wo es bei anderen vielleicht nicht so auffällt, wegen der Haarfarbe, das ist ja ganz krass, auch bei schwarzen Frauen einfach so, vor allem dark-skinned, du hast halt irgendwie so zwei Kategorien, vor allem auf TikTok finde ich auch sehr, sehr interessant, wo du dann halt schwarze Boss-Bitches quasi hast, die dann wirklich so à la Cardi B und Nicki Minaj, die sind so von mir, du kannst mir gar nichts, brauche ich auf niemanden verlassen. Mhm. Und dann hast du aber auch eine Gegenbewegung, wo Frauen halt einfach sehr hyperfeminin auftauchen, schwarze Frauen vor allem, und in ein sehr, sehr fragwürdiges Konzept von Weiblichkeit, weil es halt kein Spielraum dazwischen gibt. Ne? Und da würde ich dann halt einfach nochmal die Kehrtwende machen zu dem, was du gesagt hast, Marcel, du meintest halt, dass wir natürlich, also das, was wir hier beschreiben, da werden sich ganz viele weiße Frauen auch wiederfinden, ob die jetzt brünett sind oder halt irgendwie nicht zum Körperideal halt, also zum jetzigen Körperideal passen. Mhm. Weil das, was wir als Idealbild haben, eine weiße Frau ist, die halt, die es ja so gar nicht gibt eigentlich oder die halt einfach, also die, das ist halt unerreichbar, dieses Ideal. Und deshalb heißt es ja auch Ideal. Aber was man halt dazu sagen muss, weiße Frauen haben so viele Zwischenkategorien, wo man, die haben sehr viele Nischen, wo man halt sagen kann, okay, wenn ich nicht dazu gehöre, dann habe ich hier halt aber ein Ideal, das ich, dem ich also folgen kann. Ich kann mich so halt expressen. Also diese Vielfalt wird bei weißen Frauen so viel mehr akzeptiert als bei nicht weißen Frauen. Und ich glaube, das ist im Kern einfach der Knackpunkt, den wir haben. Und weshalb ist es auch so schwerfällt, halt irgendwie jetzt wirklich zu sagen, was das Problem ist, was der Unterschied ist zwischen weißen Frauen und nicht weißen Frauen. Aber ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt super feminin halt rüberkommen oder ich will als traditionell weibliche Person wahrgenommen werden, dann müsste ich von unten bis oben meinen Look ändern. Angefangen von meinen Haaren bis hin zu meinen Augenbrauen bis hin zu whatever. So, ne? Weil das ist halt, ich habe nicht so viele Nischen als schwarze Frau, wo ich sagen kann, okay, das bin ich. Sondern es gibt halt so drei Kategorien, weil egal was ich mache, Personen werden mich immer in Kategorien schieben. So. Und das war auch das mit diesem Angry Black Woman. Ich habe niemals versucht, dagegen anzukämpfen. Ich war so, ich akzeptiere das. Ich bin eigentlich relativ geduldig. Aber ich kann hochgehen, genauso wie jede andere Person. Also wenn Leute dann denken, mit der lege ich mich jetzt lieber nicht an, was mir zugutekommt, wenn ich um 23 Uhr die U8 halt langfahre, dann akzeptiere ich das, weil mir aufgefallen ist einfach, Personen schreiben mir oder projizieren sehr viel in mich hinein, ohne dass ich jemals mit denen geredet habe. Also was mir halt herangetragen wurde, wie ich halt wirke, obwohl ich nichts mache, ich sitze einfach nur da. Deshalb wäre ich auch manchmal so zickig, wenn Leute so sind von mir, oh Cindy, du siehst gerade so sassy aus. Nein, das ist mein Gesicht, ist jetzt da. Du assoziierst einfach mein Schwarzsein mit sassy sein. Und weil ich gerade nicht lächle. So, ne, das ist halt, wenn man da versucht halt wirklich gegen anzukämpfen, dann ist man ja rund um die Uhr damit beschäftigt. So, weil es eben nicht so viele Nischen für mich gibt. So vor allem als Frau und als schwarze Frau.
Ja, also wir haben ja auch in Planung, also ehrlicherweise unsere Planung viel länger als das Jahr immer an Folgen hergibt. Also als wir uns gesprochen haben, diesen Aspekt von White Feminism, dass wir das auch nochmal aufmachen. Wir haben es heute ein bisschen angedeutet, aber es ist halt ein super spannendes und auch relevantes Feld, weil auch allein die Frage von, also ich muss mich da sowieso zurückhalten, deswegen ist jetzt hier nur das, was wir in der Besprechung so besprochen haben, Achselhaare wachsen lassen oder sowas ist halt, oder Beinhaare ist sozusagen aus einer weißen Perspektive immer noch was anderes als aus einer BIPOC-Perspektive. Genau, darauf gehen wir an anderer Stelle ein. Auch das, dieser Aspekt von Haare, glaube ich, ist eines, wo wir uns auf jeden Fall nochmal auf die Liste schreiben müssen, dass wir darauf eingehen sollten. Ich glaube, wir müssen aus Zeitgründen hier leider so einen Cut machen. Ich fand es super, super spannend, heute mehr auch zuzuhören. Genau, für alle, die zuhören, erstmal danke auch, dass ihr immer so lange unsere Folgen hört und auch so treu seid. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns sehr gerne auf Instagram oder auf TikTok. Und genau, bewertet uns gerne auch bei Apple Podcasts, bei Spotify. Das haben auch ganz viele schon gemacht, da freuen wir uns sehr drüber. Empfehlt uns weiter. Das freut uns auch immer, auch von Leuten zu hören, die ganz neu dabei sind und jetzt irgendwie mit der Folge 24 einsteigen. Und genau, ansonsten, wir haben eine kleine Sommerpause. Wir werden uns jetzt den August über nicht melden und so ein bisschen erholen. Und im September hört ihr dann wieder von uns. Genau, dann ansonsten sagen wir erstmal an dieser Stelle Tschüss.
Tschüss, schönen Sommer. Tschüss.